talk about life, sharing stories that cut through like a knife. Their words so wise, they captivate my soul. I can't help but tune in and let their stories unfold as you're listening.
So, los geht's. Podcast-Aufnahme für KW 35 aus 24.
Ist schon mal vorangeschritten dieses Jahr.
Ja, ich habe ja letzte Woche schon kurz erwähnt, das Jahr ist schon halb vorbei. Wir hoffen, dass es heute ohne hupende Geräusche von draußen und irgendwelche Kratz- und Knallgeräusche auf der Tischplatte abgeht. So, womit fangen wir an? Die Sommerferien sind vorbei.
Yay!
Ich resümiere, ich hatte keine.
Ich auch nicht. Nie.
Das ist das Los der Dinge.
Hm.
Was wollen wir machen?
Story of my life, würde ich mal sagen.
Ja. So, ich glaube ja, wir provozieren zu wenig.
Hm.
Ne? Nur wer provoziert, wird ja wahrgenommen heutzutage. Ist ja so ein Mediengesetz mittlerweile, ja. Ne? Ist uns ja aufgefallen. Wie ich darauf komme, wirst du dich fragen oder auch nicht, so wie du gerade guckst. Frau Melzer ist nämlich heute etwas abgespannt und müde. So wie die letzten 10 Wochen auch schon.
Hm.
So, ich habe mal so bei Premium-Podcasts reinhören müssen.
Mhm.
Fest und flauschig.
Mhm.
Böhmermann und Schulz.
Mhm.
Die haben sich über Finchi aufgeregt.
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Du weißt nicht, wer Finch ist?
Nö.
Habe ich dir doch vorhin erklärt. Oder nicht?
Hm? Nee.
Ach nee, dann war doch die große Ansprache, die ich heute am frühen Nachmittag gehalten
habe. Das war nicht ich.
Das warst du nicht, nein. Finch Asozial hieß der früher mal. Jetzt heißt er nur noch Finch. Ja? Eigentlich heißt der Nils mit Vornamen. Das ist auch so ein wirklicher Wendename. Geboren in den 90ern. Der macht jetzt so, der macht Partymusik und so Auftritte und Konzerte und so. Und ist da relativ bekannt, gerade so in der Jugendszene. Und darüber hat sich der Herr Schulz ganz massiv aufgeregt und ihm unter anderem rechtsradikale Tendenzen nachgesagt, die wahrscheinlich viele haben, nur unser Finch nicht. Und deswegen sage ich mir, drum höre, bevor du bewertest, im Endeffekt.
Ist ja wieder halbe Shitstorm zu unserer Russland-Musik, die wir
ja
fast auf uns gezogen haben, weil der Typ nur den Titel gelesen hat.
Der war gut, der war echt gut. Ich verfolge die Band übrigens immer noch. Also nicht,
ja,
nicht als Hardcore-Groupie auf den Konzerten. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch. Da würden die sich wundern, warum der dicke alte Mann da hinter ihnen her ist. Aber so bei Instagram. Und ich finde die Musik eigentlich ziemlich cool, die machen. Okay. Leider Gottes ist mein Russisch ein bisschen eingerostet, dass ich mit den Texten ein bisschen Schwierigkeiten habe. Aber da gibt es ja heutzutage auch bei, wie heißt es? YouTube. Mhm. Ja, auch Möglichkeiten, sich da ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen, wenn man verstehen möchte, was die da singen.
Ich glaube, alle warten immer noch auf das Bing.
Ja, kannst du jetzt machen.
Das war jetzt kein Satz zum Bing machen.
Nicht?
Nee, das war jetzt kein Opener, also.
Ach, schade.
Echt jetzt? Was ist denn das jetzt gewesen?
Ja, ich wollte mich jetzt noch über die aktuelle Außenpolitik und die Ereignisse des heutigen Tages aufregen.
Ja gut, bevor wir jetzt anfangen.
Siehst du, wunderbar. Wir fangen nach unserem Bing nämlich jetzt an mit dem Wein der Woche. Und auch wenn es sich so anfühlt, wir sind nicht hardcore Frankreich-lastig, aber auch heute haben wir wiederum ein wunderbares Produkt aus Frankreich zum Testen. Und Frau Melzer muss jetzt erklären, wie der heißt, weil mir ist der Französische heute nicht so nah.
Also wir haben gerade rausgefunden, dass der aus der Region Saumur in Frankreich stammt. Nicht weit weg von Nantes und auch nicht so weit weg von Bordeaux oder Paris. Liegt am Atlantik, also ist wirklich nicht weit weg vom Meer. Er heißt Clin d'œil, und zwar Augenzwinkern auf Deutsch.
Clin d'œil?
Clin d'œil.
Ich sehe gerade den alten Franzosen auf dem Marktplatz sitzen, der junge Französin hinterher zwinkern. Ist ja so mein Traum von meinem Lebensabend. Ja. Aber gut.
Val de Loire, und zwar kommt aus dem Loiretal, so heißt das.
Genau.
Und ist wie in Deutschland so eine Winzergenossenschaft, die sich bei denen Alliance Loire nennt. Also wirklich halt so ein Zusammenschluss von Winzern, weil es heutzutage einfach auch gar nicht mehr anders möglich ist, noch ansatzweise irgendwie, wirtschaftlich zu wirtschaften, wollte ich gerade sagen.
Ja, das ist vielleicht in Ordnung, wenn du das sagst. Die Traube ist 100%.
Chenin Blanc.
Chenin.
Chenin Blanc.
Chenin.
Ja.
Oh. Mon Dieu. Nee, heute sind wir ja wieder entkoppelt.
Ach, okay. Ach, stimmt, ja.
Heute ist nicht ganz so schlimm, wenn du mit der Flasche auf den Tisch eindrischst.
So. Genau.
Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich gelesen habe, möge er dann jetzt doch bitte halten, weil dann wird das einer meiner Lieblingsweine.
Hat einen tollen Geruch in der Nase. Ach übrigens, ne, vor wir vergessen, blass-hellgelb. Aber eine sehr schöne gelbe Farbe. Also der hat wirklich ein sehr schönes, einen sehr hübschen
Gelbton. Ich würde fast glitzernde Highlights da rein interpretieren wollen.
Der hat so einen kleinen Grünstich, deshalb.
Ach, ja. Gut. Ich schwenke den Wein. Frau Melzer versucht ihn gerade wieder mit der Nase einzuatmen.
Ich versuche ihm noch Raum zu geben.
Mit deiner Nase im Glas?
Nein, beim Schwenken. Was? Und dann mit der Nase. Ich muss erst mal versuchen, irgendwie die Aromen hochzukitzeln.
Genau.
Oh, aber wirklich sehr schön nach Litschi. Das ist echt toll.
Ja, darum nämlich. Ich mag also, ja Weine, die nach Litschi riechen.
Ich auch. Ich mag auch die Fruchtlitschi immer sehr gerne, aber ich mag das im Wein wirklich sehr gern. Ja. Also Säure in der Nase ist jetzt nicht so dominant. Man, ja, hat das irgendwie noch, aber kaum merklich. So einen blumigen Touch habe ich jetzt noch nicht.
Nee, soll er auch ehrlich gesagt nicht haben eigentlich, ne?
Recht fruchtig tatsächlich, aber wirklich nicht säurelastig, muss ich echt sagen. Also, ein sehr angenehmes. Und der hat wirklich...
Aber Zitrus hat er.
Ja, Zitrus und was Mineralisches. Du riechst wirklich, dass der so ein bisschen was Mineralisches hat. Der riecht wieder so ein kleines bisschen einen Ticken salzig, so ein bisschen erdig. Merkst du das? Das ist so interessant.
Und Pfirsich. So, weißer Pfirsich.
Ich glaube, das ist Pfirsichblüte.
Okay.
Jetzt wäre mir fast wieder Nase gerutscht.
Wunderbar.
So, wir probieren ihn jetzt, bevor er mir noch eine Nase fällt. Mal gucken.
Oh ja. Leicht. Frisch. Aber dafür sehr schön rund.
Mann, der hat aber eine krasse Zitrusnote.
Und zarte Mentholnoten.
Das stimmt tatsächlich. Nein, wirklich? Der hat wirklich so ein...
Ja.
Du merkst richtig, wenn du... Also, wenn du so Mentholsachen hast,
dann... Als hättest du deinen Pfeffi nicht runtergeschluckt.
Nein, das ist so die Sache von... Du hast das Gefühl, es kühlt irgendetwas. Von diesem Menthol hast du ja immer so ein Gefühl von... Irgendwas kühlt sich oder so. So ist das auch.
Wunderbar.
Entschuldigung, bitte, ich muss gerade mal schlürfen.
Die komischen Geräusche macht nicht unser neues Haustier, das Gürteltier. Ich möchte Baby ziehen.
Das ist toll, ich bin dabei. Aber ich möchte bitte auch Pommersche Laufenten. Wenn wir Baby ziehen haben, möchte ich Pommersche Laufenten dazu. Tut mir leid, aber der ist am Anfang so flach, dass ich wirklich erstmal so zwischen die Zähne ziehen muss. Der Auftakt ist sehr, sehr dünn.
Ja.
Tut ihn jetzt keinen ab, weil sofort diese Zitrusnote hinterher geschossen kommt. Also wirklich richtig gut.
Wunderbar. Da haben unsere Freunde von der Loire doch tolles Produkt.
Im Abgang richtig doll Litschi, aber sowas von. Das Mineralische, das verläuft sich so ein bisschen mit dem Menthol, finde ich.
Ja.
Und er hat ein bisschen Weinstein. Siehst du das auch bei dir im Glas? Ich habe ein bisschen Weinstein im Glas.
Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen, Schatz.
Dann habe ich wahrscheinlich bei mir nur ein bisschen was drin.
Was ja nicht so schlimm ist.
Nee, ist ein Qualitätsmerkmal. Also für alle Leute, das krümelige Zeug da unten drin ist Weinstein. Das, nicht schlimm.
Das krümelige Zeug. Kristallin.
Oh, der hat auch so einen schönen samtigen... mein Gaumen ist ganz samtig von dem Wein. Das ist ja toll. Entschuldigt bitte wirklich, der ist am Anfang so dünn. Versuche noch vorher irgendwie so ein bisschen der Blumige rauszuschmecken, kriege ich aber nicht hin. Ich habe nichts Blumiges.
Da ist noch nichts Blumiges.
Stand aber drin.
Nee.
Habe ich noch nicht. Für mich ist da nichts Blumiges.
Ach, du meinst in der einen Kritik von dem Wein? Ja, da stand was von blumig, aber...
Finde ich nicht.
Nee. Fühle ich auch nicht.
Nee. Können wir also nicht unterschreiben.
Nein.
Ich glaube, wir haben seit 3 oder 4 Weinen nicht erzählt, wozu du den essen kannst, wozu du den trinken kannst.
Ja, so zum Podcasten halt, ne?
Ja, für uns natürlich, aber für alle anderen, die den vielleicht mal zu irgendeinem Gericht trinken wollen, ich wollte wieder essen sagen,
Nur gerösteter Gockel. Ja? Oder so ein bisschen heiß geschwenkt.
Französisch Coq au vin, das ist aber Rotwein.
So ein bisschen heiß geschwenkter Fisch oder so. Mhm. Oder mal ein Vanillepudding.
Nee. Wenn du ein Dessert dazu haben wollen würdest, also zu dem passt auf jeden Fall immer Käse, aber logischerweise passt er zu fast allem. Welches Dessert würde ich dazu empfehlen? Überlege noch.
Vanillepudding. Geht immer.
Du kannst zudem aber auf jeden Fall auch ein Kalb nehmen.
Ein was?
Ein Kalbsgericht.
Kalb?
Ja, mit diesem Wein geht auf jeden Fall auch ein Kalbsgericht.
Okay.
Der hat so viel Struktur und Volumen, Körper hast du nicht gesehen, bla bla, du weißt, was ich meine. Mhm. Da würde noch ein Kalb zugehen, das wird nicht untergehen. Okay. Da würde das Kalb sehr gut unterstreichen.
Wunderbar.
Also natürlich jetzt keine Rotweinsoße. Mhm. Ne? Definitiv keine Rotweinsoße. Aber so kurz gebratenes Kalb, ja, das würde super harmonieren.
Ja. Wunderbar.
Dann vielleicht kein so ein strenges Gemüse dazu, aber geil. Mhm. Also der Wein ist toll.
Ein tolles Produkt.
Na gut.
Zu dem Weinthema kommen wir nachher gleich nochmal. Erstes Gastrothema heute ist, wir waren letzte Woche am Samstag, waren wir im benachbarten Orte, jenseits der Staatsgrenze, waren wir zum Abendessen.
Gott sei Dank haben wir ja nur eine Staatsgrenze.
Da kamen wir auf das Thema, sollte an jeder Restauranttür ein Bouncer stehen und auf nicht nur auf Ordnung, sondern auch auf Kleiderordnung achten. Und zwar nicht der Angestellten, wie wir ja letzte Woche diskutierten, sondern der Gäste.
Na, wir hatten letzte Woche auch ein allumfassendes Ding, wir haben auch.
Ja, aber ich wollte jetzt auf den Bouncer eingehen, der an der Tür steht, um
die Gästen, Etikette der Gäste-Klamotte einzuhalten.
Genau, ja. um Gästen, die ihren haarigen Leib in ein ärmelloses Shirt und eine ausgeleierte Badeshorts pressen mit Badelatschen. Dass man den einfach erklären sollte.
Es war wirklich auf den Punkt das beste Beispiel dafür, was wir den Tag davor erzählt haben. Oder?
Ja, unter anderem. Ja, ja, durchaus.
Also der Typ in seiner komischen Sporthose mit Badelatschen und Sport-T-Shirt, der war der Knaller.
Unter anderem. Also da waren ja einige dieser Bekleidungsformen zu erblicken, die dann Zugang zum Restaurant suchten. Ja, das... Nichts, also ich bin ja sehr relativ, also ein bisschen liberal, was die Bekleidung angeht. Mhm. Ne, aber es gibt halt, ich bin halt konservativ, in dem Falle ausnahmsweise mal konservativ und auch konservativ erzogen. Und ich weiß, dass wenn man irgendwohin weggeht, dass man sich dann vernünftig anzieht. Und nur weil man gerade seinen Strandtag beendet hat und nach Hause schlurft, muss man jetzt nicht in ein halbwegs anständiges, nicht mal gehoben, sondern nur halbwegs rustig bodenständiges Restaurant zu gehen. Um sich da mit seinen Strandklamotten niederzulassen. Ne, da kann man drüber diskutieren, da kann man gut finden oder schlecht finden, da kann man sagen, ja, nein, du hab dich mal nicht so oder so, aber da habe ich mich so. Also ich finde schon, dass wir uns gegenseitig den Respekt schulden, vernünftig angezogen gewisse Aktivitäten, wie zum Beispiel Restaurantbesuche durchzuführen.
Ja.
Also ich mag...
Du gehst ja auch nicht in Jogginghose in die Oper. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass es
irgendwer
tut.
Ich nicht, aber ich glaube, dass es bei einigen, deren Kleiderschrank heutzutage nur noch aus den zu kurzen, über den Knöchel endenden Sporthosen eines deutschen Herstellers mit drei Streifen reicht, dass die gar nichts anderes haben. Mhm. Und es ist uns ja auch bekannt, dass es ja auch sogenannte so Edel-Leggings geben soll, so was hörte ich, die dann so einen Glitzerstreifen an der Seite haben, trotzdem beschissen aussehen.
Ja, es sind trotzdem für mich Jogginghosen.
Gerade wenn es sich um Personen handelt, die sich in solche Klamotten schmeißen, die wir nicht tun sollten. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Also, da kam natürlich die Frage aus, ne, der muss natürlich bezahlt werden, der Bouncer, der da an der Tür steht, das ist logisch, also da dürfte sich für kaum ein Restaurant hier in der Ecke rechnen.
Nee.
Aber trotzdem, manchmal wünscht man sich den Typen, der sagt, nee, komm, du mit den Klamotten heute hier.
Ja.
Nee.
Ja. Ja.
Wie gesagt, so Türsteherei ist schon ein feines Ding. Wenn da so ein bisschen durchsortiert wird. Nicht nach Geldbeutel, sondern nach Optik. Möchte ich auch mal dazu sagen.
Das ist aber auch wieder so eine Aussage, die man eigentlich so allein nicht stehen lassen könnte. Ne?
Ich kann das. So. Was mir noch aufgefallen ist diese Woche... Oder wovor? was meines alternden Geistes gewahr wurde. Ne? Proxywein. Ja, da guckst du. Ich sehe jetzt nämlich gerade, wie Frau Melzer guckt. Völlig überrascht. Ich weiß nämlich mit dem Wort Proxywein so rein gar nichts anzufangen.
Nö, aber ich komme in meinen 7 Monaten auch aus keiner Bubble mehr raus.
Ja, aber du bist ja hier unsere Expertin.
Ja. Erzähl mir, was das ist, da weiß ich jetzt vielleicht.
So, bei Proxywein handelt es sich um Wein, der kein Wein ist.
Mhm.
Da gibt es mittlerweile Hersteller und sogar Weinbauern und Weingüter, die ein Getränk zusammen mixen aus Traubensaft, anderen Säften, Gemüsesaft, Gewürzen und vor allem aus dem Saft unreifer Weinbeeren.
Aha.
Rühren Sie etwas zusammen, was kein Alkohol hat, von Grund auf kein Alkohol hat, aber wie Wein schmecken soll. Interessant war das, weil ich das in einem Bericht im Fernsehen oder bei YouTube gesehen habe. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, beim Fernsehen, wo es wirklich um die Winzer geht, lustigerweise auf die Nachfrage beim herstellenden Weinwinzergut-Ehepaar, wurde dann aber doch unter vorgehaltener Hand und Kleinlaut zugegeben, dass man lieber richtigen Wein trinkt. So, aber der Grund für die Entwicklung dieses Proxy-Weins, wenn ich dir den Namen alleine schon
sehe. Wo kommt denn dieser Name her?
Naja, Proxy heißt ja Proxy. So Proxy ist ja immer so für eine Sache, die eigentlich nicht da ist. Also für eine Umleitung. Was
soll das jetzt sein? P-R-O?
XY.
XY, ja.
Ja, Proxy kenne ich ja immer aus dem Computerbereich.
Proxy-Server und so weiter.
Genau, das sind ja auch so Umleitungsgeschichten und so. Ne? Und hier leitet man halt den Geschmack um auf etwas, was nicht da ist, was es sein soll.
Ha, okay.
So, wie gesagt, die Winzer-Ehefrau, die sagte, sie würde auch lieber richtigen Wein trinken. Der Mann gab das auch zu, aber es gibt wohl einen Markt für solche Produkte. Das sind wahrscheinlich auch Menschen, die so Kaffee mit Mandelmilch trinken.
Nun, seien wir mal ehrlich, der Alkoholmarkt ist gerade ein bisschen schwierigen Schwankungen unterworfen. Die Stimmen werden immer lauter, dass Alkohol gefährlich, ungesund und sonstiges ist, was natürlich richtig ist und auch grundsätzlich nur in Maßen genossen werden soll, bla bla. Und die Zielgruppe, die tatsächlich zero, gar keinen, nie Alkohol mehr trinkt, wächst und wächst.
Ja.
Und das aber schon seit Jahren.
Ja.
Und dann haben sie ja schon versucht, grundsätzlich diese riesengroße Zielgruppe, diesen neuen Markt auch zu erschließen, also auch die Winzer für sich zu erschließen, indem sie halt alkoholfreie Weine auf den Markt gebracht haben.
Mhm.
Aber das Marketing ist dahingehend relativ schlecht. Also entweder kennen die Leute sie gar nicht oder sie sind bei keinem wirklich auf dem Schirm oder aber die Leute ist wie so vegane Wurst, vegane Leberwurst, die sagen sich so, naja, warum soll ich denn alkoholfreien Wein trinken? Ich trinke ja so auch keinen Wein. So. Also da beißt sich so ein bisschen die Maus den Faden ab, weil die Problematik ist, die Leute, die ja grundsätzlich auf Alkohol verzichten, die haben meistens auch vorher schon, waren die jetzt nicht die großen Weinenthusiasten oder irgendwas. Also wie willst du jemanden erzählen, der gerade mal vorher so ein Rotkäppchen Wein, Entschuldigung, irgendeinen Wein aus dem Supermarkt gekauft hat, warum solltest du ihm jetzt erzählen, dass er jetzt einen alkoholfreien Wein für 12 oder 20 Euro die Flasche kaufen soll? Er hat ja vorher schon keinen Wein oder lieblichen, ne? So unsere lieben, lieben Freunde, die dann nur so, ich trinke nur lieblichen Wein.
Ich glaube, deine Schwester war das.
Nicht nur. Und da ist die Frage, wie willst du denen denn jetzt einen qualitativ hochwertigen, trockenen, alkoholfreien Wein so nah bringen, dass sie ihn wirklich so gerne mögen, dass sie da kistenweise beim Winzer bestellen. Weil ich bestelle Wein beim Winzer. Macht aber sonst auch nicht jeder Otto-Normalbürger. Der geht ja doch gerne mal in den Supermarkt und kauft sich eine Flasche von 2,75 Euro. So. Die Frage ist natürlich...
Solche Menschen gibt's.
Haben wir letztens erst gehabt, letztes Wochenende. War die schönste Unterhaltung überhaupt. Jedenfalls ist die Frage... Wenn sie das Marketing geschickter angestellt hätten, ob es dann schon geklappt hätte. Jetzt ist die Frage, ob sie mit diesem Proxywein jetzt natürlich eine andere Schiene nochmal bedienen. Es läuft nur übers Marketing. Wenn sie richtig Kohle ins Marketing stecken, klappt das vielleicht. Aber ansonsten kriegst du diese Zielgruppe wahrscheinlich
eher weniger. Wer soll mir denn bitte den alkoholfreien Wein nahebringen?
Ist ja die Frage.
Ich wüsste nicht.
Es läuft, glaube ich, nur mit sehr, sehr gutem Marketing.
Ich habe ja nichts dagegen. Das ist ja, und jetzt kommen jetzt hier so, ne, gleich werden Stimmen im Off laut. Es ist ja wie mit alkoholfreiem Bier.
Ja.
Das wird erst sich Also der Anteil an alkoholfreiem Bier ist ja größer mittlerweile geworden, mhm. der verkauft wird. Der ist aber auch deswegen größer geworden, weil ganz einfach die Qualität des Produkts eine andere geworden ist.
Ja, ganz genau. Na,
also als ich noch jedes Mal das Gefühl hatte, ich hätte irgendwie die Urinprobe eines Zuckerkranken getrunken, so, ich sag noch, ne, wie früher, wie ich nenne das, den Produktnamen.
Konntest du nicht saufen. Konntest die Brühe nicht saufen. Ja.
Hier so Taler und so, das war untrinkbar, das Zeug.
Das war auch wirklich so eine Sache von, du musstest dich schon zwingen, da trinken zu wollen.
Mhm.
So. Und inzwischen sind die alkoholfreien Biere sehr, sehr gut.
Na, besser. Besser.
Also ich habe ganz viele Sorten, die ich gerne trinke.
Ja, bei mir ist das eine. Und das ist, weil sie halt so von
drei,
an sich
drei. Sehr herb ist. Und sogar noch eine alkoholfreie Hefesorte. Und das muss ich echt sagen, ist eine Katastrophe. Also die alkoholfreien Hefebiere schmecken grundsätzlich viel zu süß. Du kannst es nicht saufen. Es schmeckt wirklich so furchtbar, da möchte ich mir... Also da ist wirklich der Punkt, wo ich sage, komm, dann... will ich nicht, dann möchte ich kein Bier trinken. Wenn ich ein Hefe trinken will und es soll ein alkoholfreies sein, dann ist die eine Marke und eine polnische, die ist auch sehr gut. Die trinke ich auch gerne alkoholfrei.
Mhm.
Ansonsten, no, never, da ist der Markt echt... Sorry.
Also ich muss sagen, ich hatte ja letzte Woche ein alkoholfreies Kosel-Dunkelbier getrunken.
Ja, ich bin nicht so ein Dunkelfan. Mir ist zu malzig.
Ja, ich mag es ja sehr gerne. Und das war sehr gut.
Ja, ja.
Ne? Alkoholfreie Biere haben halt immer das Problem, dass sie halt immer ein bisschen wässrig schmecken.
Na, für mich schmecken sie immer ein Ticken zu süß.
Ja, das können halt nur ganz wenige ausklammern. Ne?
Ja, und davon habe ich so drei Sorten, die ich gerne trinke.
So, und aber wie auch immer.
Ansonsten, ja. Die gemischten alkoholfreien Biere, die gehen halt immer noch, weil da ist genug Geschmack dran. Da stört der süße Touch auch nicht, weil da ist viel Zucker dran.
Ja.
Mit den Limonadengesöff da drin. Das aber die sind auch gut.
Ja.
Ja. Also jedenfalls alkoholfreier Wein. Schwierig. Du musst die Zielgruppe halt richtig einbinden und natürlich qualitativ gute Produkte auf den Markt bringen. Was mit den Proxy-Weins, weiß ich, müssten wir mal irgendwie, wenn wir dazu kämen, probieren.
Mhm.
Ob wie und überhaupt.
Kommt aus Rheinhessen, findet man wahrscheinlich sogar.
Bestimmt.
Ich bin mir ja für die Zuschauer bzw. Zuhörerschaft ja auch für nichts zu schade. Ich versau mir auch meine Geschmacksnerven. Ist ja nicht so schlimm. Wir kommen zum ersten Couple-Thema. Auch wieder was, worüber du dich köstlich aufregen kannst.
Mhm.
Ja, es geht um die Nachhaltigkeit von Textilien als Thema in der Werbung und in der Realität. Und da fiel mir nämlich beim Nachdenken über das Thema, fiel mir meine schon oft erzählte, aber im Podcast noch nicht erzählte Geschichte um die Sohlenreparatur meiner Meindl-Bergstiefel ein.
Mhm.
Also ich habe noch zu D-Mark-Zeiten, das heißt, es musste um 1999, 2000 gewesen sein, habe ich Meindl-Bergstiefel gekauft. Mit dem Versprechen auf dem Karton geschrieben und auch im Beilegeblatt geschrieben, dass wenn meine Sohlen verschlissen seien, ich mir dann neue Sohlen an meine Meindl-Stiefel ran operieren lassen könnte. So, und nun waren Meindl-Stiefel damals noch etwas anderes, als sie heute sind. Sie waren qualitativ extrem hochwertig. Ich habe diese Stiefel geliebt. Ich habe die wirklich das ganze Jahr über getragen. Außer im Hochsommer natürlich. Aber ansonsten sage ich jetzt mal so drei Jahreszeiten Stiefel halt. Ne?
Mhm.
Und ich habe die wirklich viel getragen und habe die mit den Dingern wirklich Kilometer gemacht. Die Sohlen haben trotzdem gehalten. Aber eines schönen Tages war halt auch da der Zeitpunkt gekommen, wo halt die Zwischenmittelsohle nicht mehr fit war. So. Und die Außensohle etwas hart. So. Wie das ja so Sohlen an sich haben irgendwann. Also begab es sich, dass ich mich an die Meindl-Werks, an den Hersteller wand und sagte, hier, ich habe da mal gelesen, ihr tauscht die Sohlen aus.
Jo.
Antwort war gewesen, das lohnt sich nicht. Das kostet so viel, als würdest du dir neue Stiefel kaufen. Das ließ mich sehr...
verstört zurück?
Verstört am anderen Ende des Telefons zurück. Mm. Und ich dachte mir, ja, was ist denn nun?
Das Versprechen habt ihr nicht halt, ne?
Ja, was ist denn nun?
Mm.
Ne, hier von wegen, wir tauschen die Sohlen aus. Da hat er wirklich zu mir gesagt, nö, nee, das lohnt sich nicht. Also, das könnten wir machen, aber das würde dann so viel kosten, als würde ich neue Stiefel kaufen. Da stehe ich da und bin verwirrt und sage mir, was ist denn mit euren Versprechen von wegen Nachhaltigkeit?
Ja.
Wo ist denn das?
Schon vergessen in der Zwischenzeit.
Ja.
Da sind schon viele Jahre ins Land gegangen, bis die Sohle abgenutzt war. Und inzwischen haben sie gemerkt, dass das Versprechen, was sie damals vor 5 Jahren gegeben hatten, leider sehr kontraproduktiv der schwarzen Zahl hingehen war.
Genau, ich habe seitdem auch keine Meindl-Stiefel mehr gekauft.
Nö, glaube ich.
Das war mir dann doch ein bisschen. Also ich bin ja auch wirklich ein kritischer
Käufer?
Konsument.
Hm.
Ja? So. Also das weiß ich nicht. Und das ist jetzt so, das Gefühl habe ich, dass das auch bei anderen Arten von Textilien, also Jacken, Hosen, Shirts, Hemden, wie auch immer, dass das auch mittlerweile, also im Moment, so pures Greenwashing ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass das von der Industrie zwar gerne als Argument gebraucht wird, sich dann aber rausgeredet wird, dass der Konsument ja mit den Sachen anders verfährt und anders umgeht.
Ja, aber grundsätzlich ist das so ein Ding von, wir versprechen das eine, die Realität ist eine andere und das Produkt ist nochmal eine ganz andere.
Ja, und die zweite Frage ist für mich immer noch, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwie, in einer Radioreportage oder so gehört. Das Thema ist ja, wenn du Textilien kaufst, die aus recycelten Materialien produziert wurden, die sind ja teurer als die anderen.
Das ist die Problematik daran.
Und das Interessante daran ist nämlich, dass in der Preisgestaltung der Recycling-Schritt, der Wiederverwertungsschritt, der Verwertungsschritt, der Entwertungsschritt, wenn du etwas wegschmeißen musst, nicht mitberechnet wird, weil der wird nämlich an die Allgemeinheit übergeben. Mhm. Und deswegen ist der in der Preisgestaltung des Herstellers nicht vorhanden. Das habe ich nämlich in dieser, jetzt kommt das wieder, das alte, krüsselige Gehirn, weißt du, was nicht nur aussieht wie ein Blumenkohl, sondern auch genauso durch ist. Das kommt jetzt wieder zu sich. Und ich habe das genau gehört, das Problem in unserer Preisgestaltungspolitik heutzutage ist, das habt ihr mal auf den Sonntag gehört, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich das gehört in einem Podcast auf NDR Info oder so. Und da haben die gesagt, weil diese Verwertungs- und Recyclingkosten auf die Allgemeinheit umgewälzt werden, die werden nicht in die Berechnung des Produkts mit reingenommen. Darum sind recycelte Produkte teurer, weil da dieser Wert ja dann im Umkehrschluss, dieser Recycling-Prozess ja mit in die Wertschöpfung, also mit in diese Preisschöpfung mit reingenommen wird.
Ja.
Weil der ja dann
relevant ist. Eine Kalkulation. Ist.
Genau.
Einfach die knallharte Kalkulation.
Genau, aber bei den Produkten, die aus einem Rohstoff
Fashion produziert und so werden.
Genau. Da wird nicht gesagt, so ihr müsst auch darauf auch achten, wenn euer Pullover jetzt nur 2 Wochen hält und dann fällt er auseinander und wird weggeschmissen, dass das dann auch relevant wird für die.
Ja, so eine Art Ablasshandel, der dann irgendwo fehlt, ne?
Genau, Ablasshandel, ja gut, aber einfach die reelle Kalkulation findet nicht statt.
Naja, weil...
Die Entsorgungskosten müssten in den Produktionspreis, also in den Verkaufspreis mit rein.
Nein. Ja, ich stimme dir schon mal dahingehend zu, aber der Fakt an sich ist halt, das Produkt wird hergestellt, es wird in den Laden gegeben und der Endkonsument ist halt mit der Entsorgung am Ende alleinstehend da. So, da sagt sich die Firma natürlich, na warum sollen wir denn bitte schön die Entsorgung mit einkalkulieren? Das ist ja das Problem des Kunden. Genau. Das ist ja bumsegal, was bei dem zu Hause passiert, der hat den Pullover gekauft und damit sind wir raus aus der Nummer.
Mhm.
So, sobald er bei uns das Lager verlässt, sind wir raus. Egal wie, wo, genau. Was der landet,
genau.
Ob der jetzt nun wieder bloß einmal retourniert wird und dann vernichtet wird, weil wir ja inzwischen und ihr hoffentlich auch alle wisst, wie viel von der Fast Fashion gar nicht an irgendeinem Konsumentenkörper landet, sondern einfach nur von dem Band wieder zurückwandert, um dann irgendwo zerstört zu werden. Redet kein Mensch drüber.
So ein bisschen runtertemperiert ist er noch besser.
Ja.
Der verträgt so ein bisschen die kühle Frische.
Da
der
kommt,
Wein.
Da kommt nochmal das Menthol ein bisschen. Ich bin ganz schwer verliebt in diesen Wein, der ist ganz toll.
Ja.
Und du hast einen ganz tollen Wein ausgesucht.
Oh, der ist mir durch Zufall geglückt.
Kam noch an diese Sprachnachrichten hin und her. Nee, da haben wir telefoniert. Ich kann noch an diesen Anruf erinnern. Ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Ich kann das nicht aussprechen.
Ja.
Sag, wie wird das denn geschrieben? Muss es mit der Buchstabe? Ich sage, okay.
Und davon habe ich noch mehr.
Ja.
Ich habe aber auch noch, habe ich heute gesehen, Ich habe noch ganz tolle deutsche Weine. Und ich habe noch einen ganz tollen Geburtstagswein.
Toller Wein. Ich bin so gespannt. Jedenfalls wollte ich sagen, ja, wenn du dann natürlich bei der Preiskalkulation erstmal Rohstoffe aus einem Recyclingprozess kaufst, dann haben die natürlich noch einen extra Kostenpunkt. Da ist natürlich jetzt die Frage, und das ist ja bei allen anderen Produkten in der Industrie genau das Gleiche, die eigentlich nachhaltiger wären, aber für den Kunden teurer, weshalb sie nicht so oft genutzt, gekauft oder sonst irgendwie gebraucht werden.
Richtig.
Das ist dabei der Fall, wenn die Industrie auf Zucker verzichtet, was sie nicht gerne tut. Und da bin ich wirklich ganz arg dafür, dass es eine Art von Zuckersteuer geben müsste, die nicht auf den Endkonsumenten abgewälzt werden könnte. Also sprich,
ja.
Dass es einen Anreiz für Firmen gibt,
ja.
wenn sie weniger Zucker verwenden, dass ihnen dann Steuererleichterungen zukommen und nicht, dass sie einfach das auf ein Endprodukt draufschmeißen.
Genau. So.
Egal, jedenfalls.
Wir haben da ja zum Beispiel dieses Produkt vom großen Getränkehersteller, den wir nicht nennen wollen.
Ja.
Der hat ja eine Apfelschorle im Programm.
Mhm.
Ne? Und die ist ja, nachdem das früher immer ganz widerliches Zuckerwasser war,
ja,
ist die ja jetzt mit weniger oder gar keinem zusätzlichen Zucker versetzt, wenn ich das richtig auf dem Etikett erkannt habe.
Zero Zuckerzusatz, nur genau, wirklich aus dem Apfel.
Genau, und jetzt ist die wirklich gut und trinkbar.
Die ist trinkbar geworden.
Ja,
ja, früher habe ich das nicht saufen können.
Nee, weil früher das hast du so immer furchtbar gedacht, du hast hier so nur Zuckerwasser im Mund.
Ob es an der Seite noch so eine Insulinspritze dazu gab oder
ja,
so.
Ja, ganz, ganz furchtbar, ne?
Also,
ja, ganz schön.
Also das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn sie der Industrie einfach Steuererleichterungen bei Zucker, was auch immer, ob du weißt, ne? Egal. Was aber so diese Industriegeschichten angeht, das ist ja bei den, bei den fossilen, oh Gott, fossile Brennstoffe. Bei den fossilen Brennstoffen so. Die Frage ist ja immer noch, warum Wasserstoff eigentlich nicht wirklich rentabel ist zu erforschen. Weil es einfach so unglaublich teuer ist, diesen Scheiß zu benutzen. Jetzt im Moment, aber auch grundsätzlich, um den Mist zu erforschen. Weil kein Mensch wäre damit in Deutschland wettbewerbsfähig. Kein Mensch würde...
Na, uns fehlt auch die Energie, um den zu
produzieren. Ja, aber es fehlt ja auch die Möglichkeit, das weiter zu erforschen, dass es rentabel werden würde.
Hm?
Aber es ist ja auch schon der Fakt an sich, wenn du statt der fossilen Brennstoffe wie irgendetwas umweltfreundlicheres, was als umweltfreundlich gerade wieder deklariert wird, benutzen würden, sind wir nicht wettbewerbsfähig.
Ja.
Weil die Erzeugung dieser Energie so viel kostet, dass es auf das Endprodukt so viel mehr kostet, dass keiner von uns den Kram kauft, sondern aus allen Herren Ländern die mit fossilen Brennstoffen hergestellte Billigvariante.
Ja, das ist
weil wir nicht wettbewerbsfähig sind.
Ja, das ist aber bei vielen Sachen so.
Ja, deswegen sage ich gerade, die Sachen, die uns einfach nachhaltiger, umweltfreundlicher und ich sage mal, ja, in der Wertschöpfungskette einfach viel sparsamer sein würde, lässt uns grundsätzlich nicht wettbewerbsfähig sein. Und das ist die Problematik, warum es nicht zu diesem Hype der Produkte kommt, weil sie einfach alle zu teuer sind.
Da hast du völlig recht. Das ist eine gute Wahrheit, die du da aussprichst. Apropos Wahrheiten. Es gibt absolute Wahrheiten, denen nicht widersprochen werden kann.
Die wäre?
Eine zum Beispiel, unter anderem, ist mit Zunahme der absoluten Zahl an Verkehrsteilnehmern steigt auch die absolute Anzahl der Idioten, die sich im Straßenverkehr bewegen.
Ich habe da gerade gefühlt, die ist eine Sachaufgabe Matheunterricht.
Wieso?
Kennst du das nicht?
Nee.
Sachaufgaben im Matheunterricht?
Ich war immer der Lieblingsschüler meiner Mathelehrerin, deswegen waren Sachaufgaben ein Problem für mich.
Ach, halt die Frage. Kennst du das nicht? Du kriegst da so einen bescheuerten Text, da ist irgend so ein Schwurbeltext drin, da steht irgendwas mit bla 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 und drücke das ja in absoluten Zahlen aus.
Aber das war ja nun nicht schwer zu verstehen, weil ich gesagt habe. Ich habe gesagt, die absolute Anzahl an Verkehrsteilnehmern bedingt
gleichzeitig... Ich fühle mich jetzt einfach zurückversetzt in den Matheunterricht mit diesen bescheuerten Sachaufgaben, wo dann irgendwas steht von drücke den Prozentsatz der Äpfel und Birnen in natürlichen und in absoluten Zahlen und bitte nochmal in abstrakten Zahlen aus. Und ich stehe mal da und denke so, wer war jetzt was und was soll ich tun? Das war jetzt meine
Assoziation. Ja, das heißt, Mathe-Gehirn, aber das gibt dich.
Danke. Mein Gehirn braucht beide Hälften und ich bin dafür sehr kreativ. Ich kann ganz viele Sachen mit meinen Händen machen. Äpfel und Birnen zum Beispiel sortieren.
Was nützt es, Schatz, wenn du nicht weißt, wie viel du von wem einkaufen sollst?
Ich kann Kunst machen.
Ja, genau.
Das habe ich ja schon oft genug bewiesen.
Das stimmt allerdings.
Ey, komm, mein BWL-Teil habe ich geschafft. Ich habe die Prüfung im BWL-Teil bestanden.
Ganz toll, Schatz. Da bin ich auch sehr stolz auf dich und auf mich.
Für die Schützenhilfe vorher.
Genau so ist es. Ja, übrigens, es gibt neue Werbung vom Google Pixel 9 Pro Foldable. Genauso habe ich auch davor gesessen, wie du gerade guckst. Frau Melzer guckt gerade sparsam. Da wirkt der Mathe, der leichte Mathe-Anflug von eben gerade noch nach. Da sitzt sie immer so minutenlang da und starrt ins Nichts. Bis er die Hauptrecheneinheit neu gestartet ist, nach dem Hard Reset.
So ein Wimmern aus meinem Gehirn zu meinem Mund, weil er sagt, Herr Spital, ich brauche Ihre Hilfe.
Ja, jedenfalls gibt es halt jetzt das neue Pixel 9.
Mhm.
Dann gibt es das nächste Pixel 9 Pro. Dann gibt es das Pixel 9 Pro Foldable. Weil, wenn die Welt etwas nicht gebraucht hat, sind das Handys faltbare mit Faltdisplays. Es gibt in dieser Welt nichts Bescheuerteres als Telefone mit Faltdisplay. Und weißt du, wie die Werbung für dieses Google Pixel 9 Pro Foldable aussieht?
Na?
Ja, es ist total entbescheuert. Da läuft einer durch die Welt, so ein Gaga-Typ, Millennial, Gen Z Plus, keine Ahnung.
Wer auch gerade zu wem gehört.
Ne? They, them, his, him, her.
With a hole or a pole.
Ja, genau. So einer läuft durch die Gegend. Ja, und warte auf den Shitstorm immer noch. Aber komischerweise hören immer nur Leute den Podcast, die uns dazu stimmen.
Ist in Ordnung.
Ja.
Der Rest kommt dann,
hoffentlich.
Die uns hassen werden.
Jedenfalls auf dem linken Displayteil ein Meeting mit einer Meeting-Software, also mehrere sich bewegende Gesichter reden mit dem Protagonisten der Werbung. Auf der rechten Seite läuft irgendein Command and Conquer-ähnliches Spiel.
Nicht dein Ernst.
Ja doch. Du wirst das jetzt die nächsten Tage auch angezeigt kriegen, weil dein Telefon ja mithört.
Ja, ich habe leider die Inkognito-Box.
Genau, und dann macht er den Teamspeak auf der linken Seite zu seinem Job und dann bekommen sie aber mit, dass einer der teilnehmenden Teamspeak-Uschis auch dieses Spiel gerade mit ihm spielt.
Ich fasse es nicht.
Ja, voll geil. Und dann rennen sie durch die Gegend und das ist der Sinn eines faltbaren Smartphones mit einem Foldable-Display.
Dass du während deiner Remote-Arbeit offiziell jetzt endlich nicht, noch Blödsinn anstellen kannst.
Nicht, dass du sowieso schon völlig gaga in deinem Hirn bist, weil du seit deiner Geburt mit irgendwelchen Displays vollgeschissen wirst.
Nein,
jetzt.
Jetzt kannst du gleichzeitig zwei Dinge offiziell gleichzeitig machen.
Displayfläche.
Und dann sogar noch deine Arbeitskollegen während des Meetings vergessen, weil du aus Versehen Command & Conquer spielst.
Genau. Also ich
absolut sinnvoll. Absolut. Ich verstehe jetzt, warum ich dieses Handy brauche. Ich habe Wein auf mein Shirt gekleckert.
Da haben wir ja wieder Glück, dass wir die Videokamera nicht aufgestellt haben.
Wir üben noch ein bisschen.
Ja, ich werde übrigens nächste Woche, das sage ich jetzt schon mal, irgendwann mit irgendeiner völlig sinnlosen Blödsinn, werde ich live gehen, weil ich nämlich meinen schon vor geraumer Zeit erworbenen Hardware-Zusatz mit meinem Camcorder testen will, ob man damit live streamen kann. Sollte funktionieren. Jetzt werde ich nächste Woche Nein, mir fällt gerade ein, meine To-Do-Liste ist zu lang. Ich muss sie verschieben. Verdammt. Es wird übernächste Woche werden. Vielleicht.
Das Problem ist, wenn die Arbeit immer kontra der Kreativität läuft.
Ja.
Was meinst du, was ich glücklich war, dass ich Montag so viel Kreativität für dein Geburtstagsgeschenk aufraffen konnte?
Ich bin so begeistert. Großartig.
Und tatsächlich was einigermaßen Kreative zustande gebracht habe.
Großartig.
Ich war völlig begeistert von mir.
Übrigens.
Ich habe aber auch einen wunderbaren Podcast dazu geschickt bekommen. War ich sehr begeistert. Ich habe auch sehr gespannt zugehört.
Wäre noch besser.
Und zwar war da dieser Shaolin-Mönchmeister, der durch Social Media wandert.
Ich weiß, ich habe ihn schon mal gesehen.
War sehr, sehr spannend. Warte, Shui Yin Men, wie heißt
du, der? Du, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn schon gesehen habe. Und wenn dir das irgendwas gegeben hat, freue ich mich sehr für dich.
Absolut. Also, ich fand das sehr
erhellend?
Na, er hat das. Wie soll ich das sagen?
Weiß ich nicht.
Ich fand es sehr spannend, wie er so einige Gedanken für sich und für alle anderen, also der hat ja seine Schule und so weiter, wo er halt diesen Kampfsport unterrichtet und auch seine Lebensweise da unterrichtet und so weiter. Xiangyi, ich glaube, so spricht man. Ich glaube, der hat es ein paar Mal gesagt im Podcast, ich habe es schon vergessen. Xiangyi, glaube ich.
Du, der wird einen Namen haben.
Shaolin Spirit ist sein Buch.
Ja, Shaolin Spirit ist sein Buch. Gut, wunderbar.
Und der ist, hat irgendwo bei Frankfurt oder bei Köln hat er. Ach, hier, nee, warte mal.
Na?
Ich wollte gerade Aschaffenburg sagen, warte nicht.
Ich auch,
ja, Schatz. Nee. Oh Gott, ich habe so viele Städte im Kopf. Württemberg im Kopf, das war doch nicht. Ist ja bums egal. Jedenfalls irgendwo da drüben.
Mailand oder Madrid.
Nein,
Hauptsache Spanien.
irgendwo da drüben in der Mitte von Deutschland hat der jedenfalls seine lustige Shaolin-Schule.
Auf einem Hügel?
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesehen, die Fotos. Aber
Mit einer Pagode?
Ich wusste auch nicht, dass der in Deutschland geboren ist.
Das wusste ich auch nicht.
Ja.
So einen netten Jungen, du.
der hat einen interessanten englischen Akzent. Also, na egal, jedenfalls fand ich jetzt sehr spannend, wie er einige typische Lebensfragen, die der Moderator so in den Raum gestellt hatte, für sich und für andere beantworten konnte, möchte ich jetzt mal so nennen, weil ja jeder aus der Sache rausziehen kann, was er möchte, das wirklich Sinn gemacht hat. Und der hat mich wirklich bei vielen Aussagen auch hart getroffen, weil es bei mir sehr in Resonanz ging. Also das muss ich schon sagen, das war ein sehr interessanter Podcast.
Wunderbar.
Und dabei habe ich die...
Anders als unser.
Wunderbare... Ach, halt die Klappe. Die wunderbare Leinwand bepinselt und mir darüber dann Gedanken gemacht, wie ich weitermachen könnte.
Wunderbar.
Das war mein Montag.
Ja.
Ach, und dann bin ich noch rübergefahren ins Nachbarland und habe Klamotten gekauft.
Ah ja.
Weil ich wirklich mal dringend mal ein paar Klamotten brauchte. Ich brauchte ein paar neue Hosen.
Ja, weil wer Frau Melzer die letzten Monate gesehen hat, sie lief nur noch mit abgerissenen Lumpen hier durch die Gegend. Und es war wirklich Zeit, dass sie sich da etwas Neues anschuf.
Ich kaufe so gut wie nie Klamotten.
Anschuftete?
Ja. Das ist ein gutes Verb. Das ist ein tolles Verb. Eine tolle Konjugation für das Verb. Abschuftete.
Anschuftete.
Oh Gott, ich habe zu viel Deutschunterricht. Für andere. Das kommt dann nur zu lustigen Verben. Ich kaufe eigentlich nie ein. Ich hasse Shopping inzwischen, wirklich. Und ich habe das ganze Jahr noch nicht eine einzige Klamotte gekauft. Ist mir eingefallen, als ich drüben gesucht hatte.
Ja.
Irgendwann im Februar, glaube ich. Ich glaube, das letzte Kleidungsstück habe ich mir im Februar zugelegt. Ahnung. Seitdem jedenfalls nicht. Und jeweils brauchte ich wirklich zwei neue Hosen, ganz dringend. Und dabei sind mir tatsächlich noch ein paar andere Kleidungsstücke über den Weg gelaufen.
Ja, ich wurde davon in Kenntnis gesetzt.
Sehr ausführlich.
Übrigens ausführlich. Ne? Ich habe das Gefühl, Fernsehwerbung wird immer blöder.
Kann ich leider nicht beantworten.
Das weiß ich, aber ich möchte das trotzdem zum Thema machen.
Das ist in Ordnung. Ich bin gespannt.
Weil ich bin ja mittlerweile in der Verlegenheit, dass ich mich ja des Abends immer etappenweise ins Schlafzimmer vorwuchte.
Hm.
Ne? Also aus dem Keller ins Wohnzimmer
vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer.
Und im Wohnzimmer verweile ich immer noch zähneputzend vorm Fernseher. Ja, weil die Zahnhygiene doch etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir alle glauben.
Ja, seitdem du ja die Instruktionen hast.
Ja, ich habe Instruktionen zur Pflege meines Innengesichtes. Und von die nehme ich auch ernst, weil ich merke, dass die wirklich Sinn machen.
Ja.
Also, und dabei gucke ich dann Fernsehen. Und dabei kommt es ja dann auch vor, dass ich ab und zu mal über Sender hinweg düdel, wo man auch mal so mit Fernsehwerbung versorgt wird. So. Mhm. Und ich bin das ja gewohnt und ich fand ja früher Fernsehwerbung schon dämlich.
Mhm.
Aber wenn ich mir die heutige Fernsehwerbung angucke, die so eine Mischung aus infantiler Hausfrauen-Idiotie und Gen Z-Gefasel ist.
Ja.
Habe ich immer das Gefühl, so meine Hirnhälften versuchen sich abzuschalten.
Und weißt du, was das Schlimme daran ist?
Und so ich hoffe Werbung? Eigentlich, dass ich am nächsten Morgen nie so sitzend im Sattel mit abgeschaltetem Hirn gefunden werde.
Werbung ist immer so ein Spiegel der Gesellschaft.
Ja, das ist völlig richtig. Übrigens, das neueste Produkt der Totalverblödung ist Weichspüler in Kombination mit Wäschedeo.
Mhm.
Gibt es jetzt zum Beispiel von einer Firma, die mit L anfängt und Ohr aufhört?
Ich weiß, ja, sofort, wie du meinst.
Und das Produkt heißt jetzt L.
Blabla.
Light. Mhm. Besteht aus, anders als man dachte, aus zwei Produkten: aus einem Weichspüler und aus einem Wäscheperlen-Deo-Konzentrat, weil du beides in die Wäsche feuerst.
Okay.
Und was dazu führen soll, dass deine Wäsche 24 Stunden an deinem Körper frisch bleibt. Ich hab's auch nicht verstanden. Es ist mir völlig schleierhaft, wie das funktionieren soll.
Was ein Versprechen.
Das hat mein ganzes Leben lang
meine Wäsche schon immer gemacht.
Genau, da gibt es einmal einen Werbespot zu dem Thema. Und das Geile ist ja, die Werbespots werden ja jetzt auch wirklich getrennt von der Zielgruppe produziert.
Mhm.
Einmal Zielgruppe wunderschöne Supermodel-Mutter mit superschönem Supermodel-Kind mit so halblangem Prinz Eisenherz-Haar, das Kind, nicht die Mutter. So Prinz Eisenherz-Frisur.
Na, Mutti wird wahrscheinlich die Wallemähne haben müssen.
Nee, die hat auch so einen Bob.
Oh, okay.
Mütter haben Bob, wurde mir da jetzt erst deutlich gemacht. Aber dieses Kind hat diese Prinz Eisenherz-Frisur.
Fantastisch.
Also du wartest praktisch durch einen Tümpel voll Klischees.
Ja.
Und das Letzte, was du halt siehst in der Werbung, ist die Mutter, die ihr Kind umarmt in Kombination mit diesen Produkten. Wo also wirklich dann auch die Emotion so... Ne?
Schnüffel, Schnüffel.
Trotz vollgeschissener Windeln riecht das Kind wie frisch am und dann frisch der Morgentau.
Wegen dieses wunderbaren Beispieler.
Und dann gibt es noch die andere, den anderen Werbespot für ein gleiches, also für ein sehr ähnliches Produkt.
Von gleiche einem Hersteller.
Firma, gleiche Firma.
Okay.
Da ist denn der dickliche Nerd, wo du siehst, dass der allein lebt.
Ja.
Der dann von seinem Arbeitskollegen, der auch Nerd ist, aber größer und nicht so breit, dann gefragt wird, ob er sich frisch fühlt. Den ganzen Tag über, morgens, als sie in den Aufzug steigen, am Tag, als sie sich im Großraumbüro treffen und dann abends, wenn sie wieder aus dem Aufzug, ne,
kann ich mehr.
Geknechtet durch den Tag der Arbeit im Großraumbüro, aus dem Fahrstuhl steigen und dann er immer auf jedes Mal auf die Frage, ob er sich noch frisch fühlt, immer antwortet, ja, ich fühle mich noch frisch. Das alles natürlich in einem nerdigen,
ich muss diesen Werbespot googeln.
Azurblauen Oberhemd und so.
Ja.
Das wirst du jetzt ja alles angezeigt kriegen, weil wir ja gerade drüber reden und dein Handy ja neben dir liegt und aufzeichnet, wirst du ab morgen dann diese Werbespots gezeigt
kriegen. Das stimmt.
Ne?
Das ist doch schon aus meiner Tastensperre aufgewacht.
Richtig. Und dazu kommt noch, neben diesen Weichspüler, also ich werde jetzt wahrscheinlich jede Woche irgendeinen verschissenen Werbespot zerreißen.
Das ist geil.
Und der zweite Werbespot, der mir diese Woche negativ aufgefallen ist, ist ein Werbespot für Cracker. Für so Kekse.
Tuck-Cracker und so?
Nein, Tuck, aber nicht Tuck. Andere Marke. Marke. Und da wurde extra betont, dass es sich bei den bei den Körnern, die auf diese Cracker draufgetan sind, um Chiasamen, Leinsamen und so halt, und dadurch du viele Ballaststoffe zu dir nimmst.
Ja.
Das Zielgruppe ist die junge Dame, die einsam weinend, weil sie gerade von ihrem Freund verlassen wurde und jetzt einen 2-Kilo Sack von diesen Crackern in sich reinschafft. Diejenige, die halt auch Wert auf ihren Stuhlgang legt.
Ne? Nee, Schatz. Das sind auch diese komischen, wie soll ich es nennen? Warte mal, was für ein Klischee futtert denn noch diese lustigen Ballaststoffkekse?
Ich nicht.
Dinkel, Dörtes und Dirks auf jeden Fall?
Ja, aber die waren nicht Teil des Werbespots. Das war wirklich
Also das ist also nicht die Zielgruppe gewesen, die angesprochen haben? Okay.
Das war die
arme... Dann ist es die Hipster-Region.
Ja, das war die arme junge Dame, die auf dem Sessel sitzt und sich die Cracker reinschmeißt vorm Fernseher, weil sie gerade allein ist.
Okay.
Die arme.
Ich hätte jetzt noch auf so Hipster-Ecke getippt.
Ja, die passen da auch rein. Natürlich, ne?
Weil die ja auch so Overnight Oats essen und so ein
Gerät. Genau, und ja, das sind auch noch. Habe ich auch gegessen, musste ich jetzt aufhören, weil mein Magen wird nicht vertragen hat.
Echt?
Ja. Ich esse seit dieser Woche jeden Morgen ein Vollkornbrötchen. Und zwar genau eins. Ne? Ein.
Ich esse seit 100 Jahren meine Haferflocken zum Frühstück. Ja. Und zwar keine bescheuerten Overnight Oats.
So, weil
Haferflocken.
Weil ich nämlich im Endeffekt wirklich jetzt mehrere Tage hintereinander nach meinem Haferflockenfrühstück so ein ungutes Magengefühl hatte.
Hm.
Aber was auch immer, das ist doch egal. Wir wollen ja jetzt hier nicht zum Selbstbejammerungs-Podcast kommen. Seit ich ein Vollkornbrötchen meiner Wahl morgens zu mir nehme, geht es mir morgens viel besser.
Na, fantastisch.
Oh. So. Apropos viel besser und Vollkornbrötchen. Ein Werbespot habe ich noch, also ein Element aus einem Werbespot. Gillette. Für das Beste im Mann. Wir kennen sie alle. Seit den 90ern, seit dem Kabelfernsehen, seit RTL Plus, kennen wir alle Gillette für das Beste im Mann. Ne? Kennen wir alle?
Der Jingle ist praktisch in die Annalen der Werbespots.
Genau, der neueste Werbespot, also der, den ich jetzt gesehen habe, ist der, wo ein junger, gut aussehender Mann unter der Dusche steht.
Bei Falco Gini habe ich immer Gillette verstanden. Erzähl weiter.
Okay.
Als Kind, als Jugendliche.
Haben wir, und Gillette sagt im Werbespot heute noch, du willst dich da unten rasieren. Ja, meine Gehirnhälfte war kurz vorm Abschalten und als ich dann hörte, du willst dich da unten rasieren, da habe ich mir gedacht, oh, in welchem Jahr bin ich denn jetzt rausgekommen? 1985?
Ja.
Und da traut sich Gillette einfach nicht zu sagen,
Intimbereich, was völlig in Ordnung wäre,
sondern sagt jetzt stumpf, da unten.
Ist ja fast wie...
Faszinierend, oder?
Es ist wie... Wir amerikanisieren wirklich immer weiter. Die trauen sich das Wort ja nicht in den Mund zu nehmen.
Ja.
Da heißt halt bei irgendwelchen Universitäten dann immer nur Huhu oder die Mumu oder irgendwas. Kein Scherz. Hast du an der Hopkins studiert, heißt das da Huhu. Die sagen das Wort nicht. Gibt keine Vagina. Gibt es nicht. Da gibt es nur die Huhu. Es gibt so Medizinunis.
Weißt du, worüber ich mir wirklich Sorgen mache? Mit was für Scheiße dich befasst?
Es ist so Zusatzwissen, was so reinkam. Aber ist doch so absurd. Intimbereich ist doch kein schlimmes Wort.
Nee.
Und selbst wenn du die Genitalien in den Mund nehmen würdest, und wir reden jetzt nur von dem Wort.
Aber weg von den Genitalien. Ein Werbespot, den möchte ich positiv erwähnen. Das ist wirklich, also eine Firma, die diese Werbespots macht, also mehrere dieser Werbespots, weil es da gibt mehrere Ausgaben mittlerweile von. Ich bin wirklich, und ich weiß auch, warum es so ist, das werde ich aber nicht erklären. Ich finde, die Haribo-Werbespots mit den Kinderstimmen finde ich großartig. Da finde ich geil. Damit haben sie mich.
Ich mag die KitKat-Werbung, ist dasselbe.
Mit den Beeren?
Ja.
Und das ist aber Snickers, glaube ich. Nee, hier, wie heißt das? Twix ist das.
Twix. Ich assoziiere das immer mit diesem Enten, mit dieser Entenwerbung. Kennst du die noch von früher, die Entenwerbung?
Ja, das ist aber KitKat.
Deswegen habe ich ja immer KitKat im Kopf, wenn ich diese Bärenwerbung gesehen habe.
Also du kannst jetzt einen Riesenpunkt sammeln beim großen Philosophen unserer Zeit, Dr. Till R. Punkt. Wenn du jetzt weißt, welcher Jagdhund so groß ist wie ein Irish Setter, aber stabiler und eher so lockiges braunes Haar hat und Schlappohren. Ja, wir haben heute auch schon den ganzen Tag nach der Hunderasse gesucht. Ist jetzt auch egal, warum es ein Nebengedanke. Aber wie gesagt, diese Haribo-Werbung...
Ihr habt da heute nach gesucht.
Ja, wir haben danach gesucht, weil der Nachbar von Dr. Till R. über dem Schlossteich drüber hinweg hat einen neuen Hund. Der heißt Don. Aha. Und Don ist optisch sehr hinreißend, aber eine Rasse, die wir beide nicht kennen.
Ah, Jagdhund, lockig, Schlappohren.
Haben wir heute schon den ganzen Tag gesucht. Also nicht den ganzen Tag, aber wir haben den heute gesucht, haben diverse Bilddatenbanken durchforstet und sind nicht auf den Hund gekommen. Jetzt muss Dr. Till R. den Nachbarn fragen, wie die Hunderasse heißt. Das ist seine Arbeitsaufgabe für bis nächste Woche.
Und was machst du, wenn ich es vorher rausfinde?
Dann ist die Arbeitsaufgabe vorher gelöst. Das endet ja nicht damit, dass ich Don bekommen würde.
Nee.
Leider Gottes.
Haben wir vorher ein Thema gehabt, haben keine Kapazitäten für.
Deswegen. Aber wie gesagt, es soll halt ein wunderschöner Jagdhund sein, der optisch hinreißend ist und auch charakterlich ganz putzig.
Ja, das ist fantastisch.
Ja. Wie gesagt,
oder putzig, halt der Dummermann.
Oder halt der Dummermann. Aber putzig halt die Haribo-Werbung mit den Kinderstimmen. Finde ich super. Großartig. Finde ich ganz knallhart. Übrigens, knallhart und putzig. Wir kommen zur Rubrik unterhaltsam und skurril. Ne? Und das Thema hatten wir beide intern schon besprochen und haben gesagt, wir wären dann anders angegangen, das Thema. Deswegen hier ein Live-Aufruf aus dem Podcast an den VfL Bochum. Wenn Sie nochmal irgendwelche Werbeaktionen planen,
fragen Sie jemanden, der Sie auskennt.
Dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Wir würden da gerne hilfreich unterstützen, weil gute Werbemaßnahmen sind immer auch Erfolg.
Gut durchdacht
und auch den Erfolg wert, den sie eigentlich haben wollten im Endeffekt. Also wir erklären ganz kurz die Geschichte. VfL Bochum, Fußballverein mit langer Tradition und der Lieblingsfußballverein von Herbert Grönemeyer hatte zum DFB-Pokal Erstrundenspiel extra Trikots ausgeben und anfertigen lassen mit der Ärmelwerbung, die von Herbert Grönemeyer bezahlt wurde. Und da stand drauf, und ich weiß immer nicht die Postleitzahl von Bochum, die alte, ich glaube 4630, da habe ich heute mit Dr. Till R. auch schon drüber philosophiert. Der wusste sie sofort aus dem Kopf.
Na, viel gern.
Ja, Respekt und Anerkennung dafür. Und
diese Begabung muss er ja haben.
Die haben jedenfalls auf die Ärmelwerbung halt dann den Schriftzug von der Bochum LP drauf gehabt. So, was natürlich dazu führte, dass die Fans, und ich verstehe das, es wäre mir genauso gegangen, ausgerastet sind. Und natürlich dieses Trikot haben wollten. Nur hat der VfL Bochum...
Also jetzt mal unter uns beiden Klosterschwestern. Die Nachfrage bei der Zielgruppe war eigentlich relativ leicht vorauszusehen.
Ja, die theoretische Abhandlung dessen kommt gleich noch, nachdem ich das erklärt habe. Jetzt kommt es natürlich dazu, dass es einen Anfrage-Peak gibt nach diesem Trikot. Im Online-Shop von VfL Bochum bauten sich so spricht die Sage... Wartezeiten von bis zu 8 Wochen auf für dieses Trikot. Das funktioniert natürlich, wenn du bei Angebot und Nachfrage, bei mangelndem Angebot die Nachfrage hochhältst, so lange bis du das Angebot befriedigen kannst. Das Angebot hast, um die Nachfrage zu befriedigen.
Genau.
So. Dazu wäre es nötig gewesen, dass der VfL Bochum im DFB-Pokal weiter kommt eine Runde, das heißt, sein Erstrundenspiel gewinnt. Leider Gottes war dem nicht so. VfL Bochum ist in der ersten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden.
Damit ebbte die Nachfrage schlagartig ab.
Richtig, damit ebbt die Nachfrage schlagartig jetzt natürlich ab. Ich fand einfach nur skurril.
Sie hätten sich unglaublich die goldene Nase verdient, hätten sich vorher daran gedacht, dass sie nicht nur für die Teammitglieder die Trikots hätten machen lassen, sondern schon vorher einen Wust an Trikots produziert hätten, die sie den Fans offeriert hätten, weil die Nachfrage war relativ leicht vorherzusagen.
Ja, ich hätte mir einfach nur einen Dienstleister suchen müssen, der diese Produktion einfach sicherstellen konnte.
Genau, der nicht erst 8 Wochen Lieferzeit sicherstellen kann.
Aber wie auch immer, es ist, die Sage geht jedenfalls, wir gehen jetzt zurück aus dieser Anekdote zurück ins Ding. Das heißt also, wenn wir eine Marketingaktion planen oder eine Marketingaktion durchführen wollen, dann muss diese Marketingaktion A, gut geplant sein, und B, muss ich halt eine Erwartungsabschätzung machen können. Mhm. Gerade bei solchen Geschichten.
Ja.
Ne? Was passiert, wenn das Ding einschlägt? Ja. Der Gedankengang muss natürlich vorneweg kommen.
Ich verstehe immer gar nicht, also vielleicht bin ich auch wieder sehr naturie verhaftet, aber es gibt ja immer die Problematik von, du musst den Worst Case bedenken.
Bist du.
Und du musst aber auch, ich sag mal so, den Best Case bedenken.
Ja.
Also sprich, wenn das Ding wirklich voll einschlägt, muss ich ja sicherstellen, dass da nicht 8 Wochen Wartezeit draus wird, sondern ich muss mir halt einen Dienstleister suchen, der das absichern kann, dass er T-Shirts in einer angemessenen Lieferzeit auch bringen kann.
Ja.
So.
Ja, genau.
Und der Worst Case ist natürlich, dass du nicht mit einem Lagerhaus an Produkten hängen bleibst.
Naja, du musst halt wissen, ab welchem also ist jetzt kommt rein das BWL halt dann auch.
Natürlich, ja.
Du musst halt wissen, wie
hoch, dein Break-Even-Point, was ist dein Kostenfaktor?
Genau, ab welcher Stückzahl brichst du in die Gewinnzone ein? Und ich bin der Meinung, du solltest halt bei solchen vorhersehbaren Geschichten, es ist doch vorhersehbar, wenn Herbert Grünemeyer Ärmelwerbung auf einem DFB
das meine ich ja.
DFB-Pokal-Trikot von Bochum
macht, dass die Fans da drauf stehen
dann
werden.
Weiß ich, dass da mindestens Anzahl X weggeht.
Aber du hast doch heute eine riesengroße Möglichkeit, dass du keine Lagerhaltung mehr brauchst.
Naja, du findest immer einen Dienstleister, der dich halt unterstützt und die Dinger nachproduziert.
So, genau. Und zwar nicht in irgendeiner absurden Zeit, sondern dass du halt immer noch sagen kannst, die Lieferzeiten sind angemessen. Du kannst jetzt, keine Ahnung, in 14 Tagen hat jeder Fan sein Shirt.
Das sollte halt nicht schaffen.
Weil die Rohware halt da ist und weil die halt mit ihrer Produktionsanlage so weit in der Lage sind, diesen Ansturm auch zu packen. Und du halt eben nicht 10.000 Shirts vorproduzieren musst, die du dann auf Lager Kosten produzierst und Geld bindest, was du nicht verkaufst bekommst.
Mhm.
So, und da sind wir wieder ich will On Demand sagen, ich meine On Demand.
Ich die Zauberworte sagen.
Ja, jedenfalls, du weißt, was ich meine. Wieso, weshalb, warum? Denkt man nicht an sowas.
Mhm.
Es minimiert das Risiko, es minimiert den Kostenblock und du bindest nicht unnötig Geld, was dir womöglich vor die Füße fällt.
Manchmal reicht doch schon einfach nur eine Agentur, die dieses Fachwissen hat.
Ja, wunderbar. Frag bei uns.
Weil du musst, also du hast die Agentur ja, weil sie dir genau die Fragen beantworten und die Arbeit abnehmen kann, die da gerade vor dir liegt, die du praktisch, was für dich jetzt ein Hemmnis ist, was für dich ein Hügel ist, den du überwinden musst. Ja. Dafür hast du ja eine Agentur, die einen Spaten hat. Womit man jetzt so billig ausdrückt. Apropos Spaten. Was ich noch sagen wollte. Weißt du, warum wir gerne die Musik alter Bands hören?
Wegen der Kindheitserinnerung.
Auch. Anderer Punkt ist, weil heutige Popmusik sowieso komplett aus Covertiteln besteht.
Ja, ich höre gar keine neue Musik.
Nee, macht auch keinen Sinn. Weil selbst hier, You Can Buy, I Can Buy Myself Flowers. Kannst du dich erinnern?
Miley Cyrus. Ja.
Rauchige Stimme.
Ja.
It's the affectation of your voice.
Ja,
gecovert. Haha. Adele, hello. You ich know? Hello, Adele.
Ja.
Gecovert.
Von wem denn?
Ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist aber komplett gecovert. Habe ich diese Woche bei einem Musik-YouTuber gesehen, der die Sachen aufgeklärt hat. Ja, genau.
Ja.
Dua Lipa, sagt ihr was?
Ja, natürlich.
Mhm. Covered. Komplett alles durch.
Also die höre ich ja noch, aber das läuft höre ich nicht. Keine Ahnung.
Zum Beispiel.
So. Ich höre nur
selbst
französische Musik, französische Popmusik.
Selbst, ja.
Und arabische Popmusik. Und italienische und spanische Popmusik. Und kolumbianische Popmusik.
Wunderbar, kolumbianische Popmusik.
Ich habe festgestellt, Ich habe wirklich festgestellt, ich höre praktisch keine deutsche Musik mehr.
Das ist ganz schlimm.
Finde ich jetzt nicht, weil ich finde sie scheiße, teilweise.
Also ich finde Blind Guardians immer noch ganz toll, das ist deutsche Musik. Ja?
Ich mag alte deutsche Lieder schon gerne. Aber das, was neu läuft, nee. Also ganz ehrlich, ich muss mir jetzt nicht anhören, wie er über seine American Express Karte rappt, wie er seine alte versucht zu knallen und wie er versucht, die alte zu beeindrucken mit der American Express
Karte. Was du gerade versuchst zu beschreiben, ist so, als würden wir 1,30 Euro Tetrapack Wein hier besprechen.
Ja.
Über solche Musik redest du gerade. Es gibt
Deswegen Musik. Deswegen höre ich französische Popmusik.
Ja, es gibt.
Oder arabische
Popmusik. Ja, genau. Genau. So. Die sind manchmal aber auch nicht besser. Also, dieses ständige Jammer unserer französischen Freundinnen ist jetzt auch nicht sonderlich erträglich. Und wenn ich mich an diverse französische Popmusiker, gerade den einen Dunkelhäutigen, den du weißt genau, wovon ich rede, der immer da sein Gejammer da durch den
meinst du gerade?
Na, den Dunkelhäutigen, der mit der Glatze, der
Hübsche. Ich kenne mehrere dunkelhäutige französischsprachige Sänger.
Na, der immer das Gleiche singt hier. Der auch immer so sehr emotional singt. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar.
Stromal? Wie meinst du?
Nein, den finde ich gut. Der ist toll. Der ist gut.
Der ist geil. Ich liebe ihn. Ich höre seine Musik
auch so runter. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich mag
seine Musik sehr gerne und ich fahre damit sehr gerne zur Arbeit.
Genau. So. Es ist jetzt aber nicht zum Beispiel Accept oder Blind Guardian, ne? Die Jungs beherrschen ihre Instrumente und können selber
Musik spielen. Der hat ja nur seine Stimme, der benutzt kein Instrument. Keine Ahnung,
was er spielen kann. Doch, hier. Elektroorgel kann er sehr gut.
Ah, okay, klar.
Der ist gut. Den mag ich, der ist cool. Ich mag ja auch Paul Kalkbrenner. Der macht ja auch, ist ja auch DJ. Der ist
sehr geil.
Der ist ja auch cool.
Er ist Gott sei Dank aus seiner Depressionsphase rausgekommen und seinen ganzen und Panikattacken gerührt links rum und tritt wieder auf.
Genau, und Paul Kalkbrenner, der von mir sehr geschätzte Top-DJ, und das sagt ein Hardcore-Mettler, und ich mag ihn wirklich sehr gerne, den Paul Kalkbrenner. Der hat ja wiederum, übernimmt ja an seinen Sets auch gerne mal hier von Stromae. Übernimmt er ja auch mal ganz gerne.
Verlan für Maestro.
Ja, auch. Und von daher ist ja neben Purple Disco Machine der Toni aus Dresden, mit dem ich so gerne mal einen Kaffee trinken würde, weil der Typ so hypersympathisch ist. Ja? Also Musik ist ja vielfältig.
Ja, auf jeden Fall.
Also es gibt...
Also ich bin richtig, richtig doll auf diese Rai-Sänger abgegangen. Also diese algerischen Rai-Sänger ist eigentlich praktisch algerische Volksmusik. Ich finde sie aber geil. Also ich muss wirklich sagen, ich höre die wirklich sehr gerne und ist ja praktisch einer, der immer noch sehr, sehr, sehr bekannt dafür ist. Das ist... Shep Khaled, der eigentlich praktisch sich bloß noch Khaled nennt, weil Shep eigentlich jung bedeutet und er sich halt auch nicht mehr so sieht. Aber die Musik höre ich halt immer noch sehr gerne.
Shep und Shep?
Nein,
Shep
Khaled.
Ah, der.
Die nennen sich alle Shep irgendwas, weil das so ein Ding war. Das ist so ein Rai-Ding. Ich möchte jetzt nicht weiter... Das dauert zu lang.
Jedenfalls, dauert zu lange, ich weiß.
Gute Musik, tolle Musik und hat damals in Algerien wirklich ganz, ganz... viele Jugendliche aus diesem ganzen Mist auch rausgeholt, auch wenn natürlich ganz viel drumherum passiert
ist. Das ist ja das Problem, was wir haben. Wir sind in Deutschland, in Westeuropa, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, wir sind kulturell eingepfercht.
Ja.
Also jedes Land hat ja seine eigene Kultur, und seine eigene Musik.
Absolut.
Und wir befinden uns, natürlich, ich finde es natürlich geil, wenn Hansi Kirsch in Wacken steht, die Faust hochreißt und Valhalla schreit.
Ja.
Lala. Richtig. Ja, und wenn ich irgendwann mal beerdigt werde, dann...
Ich wollte gerade sagen, also übrigens Jens Beerdigungssong. Ich weiß, ich bin eingenordet, ich weiß, welchen Song ich auf seiner Beerdigung spielen muss.
Genau. Lala. Genau, von Blind Guardian.
Ja.
Hansi Kirsch, mein Lieblingsfrontmann.
Fantastisch. Ich versuche ihn zu kriegen, mal gucken.
Genau.
Weißt du wirst du nicht mehr mitbekommen.
Das ist ein einzig Schlimmer. Das ist ein einzig Schlimmer in der Sache. Was ich sagen wollte, weißt du eigentlich, was ich für die beste Coverversion of all times halte?
Na?
Fugees mit Killing Me Softly.
Der Klassiker.
Das ist, das ist der Cover-Klassiker.
Ja, welchen meinst du? Den von den Fugees?
Von den Fugees.
Der ist geil.
Die Version von den Fugees.
Aber es gibt auch eine Coverversion von Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Es gibt davon wirklich eine Coverversion, die ist gut. Die ist wirklich gut. Ja, da gibt es eine Cover-Version, die ist gut.
Ja, aber meine persönliche All-Time-Favorite-Cover-Version ist Fujis.
Die kannst du auch immer noch 100.000 Mal hoch und runter hören.
Das ist einfach nur grandioses Stück Musik. Absolut. Und für unseren super Top-Hyper-Fan aus Kosovo noch eine Google-Empfehlung, beziehungsweise YouTube-Empfehlung: No Diggity, No Doubt.
Ja, geil.
Genau. No Diggity. Aufklärung folgt am Sonntag bei meiner Mettorte.
Ich wollte gerade sagen, da kriegst du deine Mettorte endlich.
Kriege meine Mettorte. Ich hoffe, sie ist nur ein kleines Törtchen.
Ach, Ingo, bitte keine 4 Kilo.
Lieber Suse, geschätzter
Suse, sorge
Ingo,
bitte dafür, dass es keine 4 Kilo Mett werden.
Bitte. Eine Normalportion für 2 Brötchen reicht völlig aus. Ich möchte allerdings eine kleine brennende Kerze da drauf haben. So.
In Herzform.
Und damit habe ich jetzt meinen wirklich gut ausgearbeiteten Wunschzettel für heute abgearbeitet.
Ich habe vergessen, was ich dazu packen wollte, weil du hast mich mit allen Themen überrollt. Ich weiß es nicht mehr.
In dem Sinne, sucht euch bei YouTube The Fugees mit Killing Me Softly raus.
Oder sucht Shep Khaled. Das ist arabisch.
Ich weiß.
Khaled.
Ich mag eigentlich die Idee mit Tunesien immer noch sehr gerne. Mhm, als jetzt so mal als interne Äußerung.
Egal.
In dem Sinne wünschen wir euch.
Ich habe diese Woche wieder Anfragen bekommen, ob wir nach Tunesien kommen werden.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich werde das auch nochmal öffentlich machen in einer meiner nächsten Stories. Es sieht dieses Jahr halt bloß etwas schwierig aus, was das angeht. Aber wir haben ja gerade festgestellt, 10 Tage Deutschlandurlaub sind genauso teuer wie 10 Tage Flugurlaub.
Dieses Jahr war so bescheuert.
Ja.
Und ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar keine Lust, auch nur ansatzweise für, was hast du vorhin gesagt, 3 Tage 400 irgendwas Euro auszugeben. Nee, hab keine Lust zu. Nee. Dann packe ich ein bisschen was drauf und fliege einen lieben Freund in Tunesien besuchen.
Das ist eine Idee.
Ich habe so die Schnauze voll. Du kannst es dir nicht vorstellen, wirklich. Ich habe wirklich, dieses Jahr habe ich so, ich bin so pappedick mit diesem Jahr.
Wir sind wahrscheinlich alle sehr pappendick mit diesem Jahr, wenn ich das mal so ganz kurz andeuten darf. Ja. Aber wir machen jetzt praktisch gerade, versuchen gerade den Schlenk in meinen Opener zu kriegen. Und ich sage dir eins. Ich weiß jetzt, und das ist das Letzte, was ich heute in der Podcast-Folge sagen werde, bevor wir sie beenden mit ein paar netten Grüßen zum Wochenende. Ich weiß jetzt, warum die Leute alle ihre Corona-Hilfen zurückzahlen müssen. Das ist, damit wir 1.000 Euro Taschengeld ausgeben können für Leute, die irgendwo nach JWD geflogen werden. Und das ist der Rest, den ich dazu zu sagen habe. Ansonsten freue ich mich auf meinen Tunesien-Urlaub. In einer wunderschönen tunesischen Stadt. Der noch nicht gebucht und noch nicht geplant ist. Aber ich freue mich darauf, wenn er irgendwann stattfindet.
Ganz ehrlich, bevor ich irgendwo hier Geld irgendwo hinstecke, dann...
Nein, ich würde gerne hier Geld ausgeben.
Das ist nicht das Thema, was ich meine. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr aufmachen. Aber bevor ich hier irgendwas ausgebe... gehe ich dann lieber jemanden besuchen, den ich wirklich sehr gerne mag.
In dem Sinne wünschen wir euch ein tolles Wochenende, eine tolle erste Septemberwoche, die warm werden
Gott
soll.
Gott sei Dank ist August fertig, ey.
Genau. Und ich werde mich mit Freuden in die arbeitsreiche nächste
Woche
stürzen.
Ihr werdet nicht wissen, was es heißt, aber 8 Wochen.
Genau. 8 Wochen heißt, dass in 8 Wochen mir meine unbezahlte Hilfskraft wieder zur Verfügung stehen wird. Weil meine andere unbezahlte Hilfskraft liegt gerade in der Reha-Klinik und lässt sich das Knie richten. Also ich freue mich schon, wenn meine eine und meine andere unentgeltliche Hilfskraft wieder zur Verfügung steht. In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche, erste Septemberwoche, macht was draus.
Habt ein schönes Wochenende.
Ich habe meine To-Do-Liste für nächste Woche schon geschrieben und schon graue Haare bekommen. Schatz, hast du übrigens bemerkt, dass ich graue Barthaare bekomme?
Das weiß ich schon seit ein paar Monaten.
War jetzt vorsichtigerweise aber die richtige Antwort.
Keine Sachen für mich behalten,
weißt du? Ich bin hocherfreut.
Ja, ich freue mich sehr. Für mich behalten.
Und wunderschön ist, deswegen mache ich nämlich die Stories auf Instagram jetzt vorzugsweise.
Ich weiß immer noch nicht, ob das eine ein graues Haar ist.
Nein, Schatz, bei dir nicht, bei deiner Jugendlichen.
Oder ob das ein blondes
ist. Nein.
Ich weiß nicht, warum da ein so ein Haar so hell ist. Ich weiß es einfach nicht.
Schatz, das ist der König deiner Haare. Und das ist, wenn du den verlierst, wird er mich erwürgen. Da wird der Grund sein, dass ich tot irgendwann neben dir liege. Ich wollte gerade sagen, dass ich irgendwann tot neben dir aufwache. Das ist sehr absurd. Ja.
Dann kannst du nochmal Hallo zu Valhalla sagen.
Valhalla!
Wenn du tot wieder aufwachst, kannst du Hallo zu Valhalla sagen.
Das ist auch noch einer meiner letzten Träume. Ich werde nie nach Wacken fahren, weil ich kein Festivalmensch bin, das weiß ich. Bin da nicht der Typ für. Außer ich habe eine schwarze Klamotten an, wo Security
draufsteht. Ich möchte nicht in irgendeinem nassen, verschissenen Zelt schlafen.
Ja, das auch, das möchte ich auch nicht. Aber in schwarzen Klamotten mit Security drauf kann ich sowas machen, aber nicht als privater Besucher. Da kann nicht privat Festivalbesucher werden. Aber in einem Blind Guardian Konzert ist noch so ein Ding, was ich nochmal anstreben würde. Ich glaube, du würdest mich begleiten.
Ich bin ja immer zu allen Blödsinn bereit.
Deswegen. Ich freue mich.
Wir haben ja auch schon Pläne für Dezember.
Haben wir Pläne für Dezember?
Schatz, du hast Pläne für Dezember gemacht und ich bin am Vorproduzieren. Du?
Ach, Pläne für den? Ach Gott, das war jetzt gar nicht so... Aber sehr gut. Gut, dass du vorproduzierst. Ich habe auch schon vorproduziert. Ich werde dir die Rohmaterialien demnächst übergeben. Du wirst sie dann bearbeiten
müssen. Ich habe Blattgold bestellt. Ich habe Blattgold bestellt mit Anlegemilch. Milch.
Also bei Blattgold hätte ich jetzt reingekriegt und hätte gesagt, um meine Schnitzel zu verkolben.
Ja. Kann man machen, steht aber extra drin, nicht für die Haut geeignet und zum Essen
schon mal gar nicht. Die Anlegemilch wahrscheinlich.
Nee, das Gold, die Goldplatten, also, die Goldplättchen.
Aber hier, er hier mit der Handbewegung und
dem Salz. Da musst du andere Gold kaufen, was essbar ist.
So was gibt es, da gibt es Unterschiede. Okay,
ja.
Interessant.
Ja, auch was die Allergene angeht. Also sprich, du hast ja so Kosmetika, Gold, Geröteldings, was du dann so auf deine Haut aufbringen kannst. Das ist aber anders. Du musst unter irgendwelchen bestimmten allergischen
Gesichtspunkten Vorgabe, ja.
Getestet sein. Das ist wirklich nur für Bastelbedarf.
Alles klar.
Und da steht auch extra überall drin, bitte nicht auf der Haut auftragen. Und auch schon gar nicht die Anlegemilch auf deiner Haut auftragen. Um Himmels Willen, oh Gott, ey.
Also man macht ja immer so, ne? Also ich rufe jetzt noch einmal zum Ende des Podcasts, wer weiß, ob jetzt noch einer zuhört, nachdem wir das geschaut haben. Ich rufe jetzt noch einmal auf. Leute, wichtig ist, um uns zu supporten, liken ist nicht so hundertprozentig wichtig, teilen ist wichtig. Teilt uns.
Support ist kein Mord.
Das auch. Teilt uns in den sozialen Netzwerken, damit wir unsere Reichweite vergrößern, damit noch mehr Leute in den Genuss unseres sinnlosen Geschwafels kommen.
Ja.
In dem Sinne jetzt aber wirklich gute Nacht, guten Nachmittag, guten Abend, was auch immer.
Wir sind ja heute im französischen Wein. Dors bien. Schlaf gut.
Ah.
Dors bien.
Valhalla, Kolonaki, Peripteroo.
Peripteroo.
Ich wurde übrigens gefragt, was Kolonaki bedeutet.
Sehr gut.
Ich habe das erklärt.
Schön. Da wird unsere neue Wohnung stehen.
Ja, ich habe auch.
Wenn Athen noch steht.
Ich habe auch erklärt, was ich in Athen vorhabe.
Oder Tunesien, je nachdem. Oder Algerien.
Du, warte doch mal. Ich möchte eine Late-Night-Show. Du weißt ja, ne? Die Zuhörer wissen das auch. Mein großer Traum ist eine eigene Late-Night-Show mit Gästen. Und mein größter Traum ist meine eigene Late-Night-Show aus Athen für Deutsche in Griechenland oder Griechen in Deutschland.
Wir werden sehen, ob passieren wird. Also, gute Nacht, Leute.
Gute Nacht.
Late-Night.